Hallo und herzlich willkommen zu Wissenschaftlich Ganzheitlich. Mein Name ist Dr. Rebecca Humann. Ich bin Tierärztin und das ist mein Podcast zum Thema Tiergesundheit durch Ernährung, Haltung und Therapie. In der heutigen Folge soll es um gesundheitliche Probleme oder Symptome gehen, die nicht auf den ersten Blick immer sofort als solche erkannt werden. Und das sind eben Dinge, die mir sowohl in den Beratungen häufig über den Weg laufen, als auch den Kolleginnen und Kollegen in Real Life, also in den richtigen Praxen vor Ort, sicherlich häufig begegnen. Und genau aus diesem Grund sitze ich auch nicht alleine vor dem Podcast-Mikrofon, sondern habe meine Freundin und Kollegin Dr. Tanja Pollmüller zu Gast. Besser kennt ihr sie vielleicht als Doc Polly aus Film und Fernsehen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aus Fernsehen und ihrem eigenen Podcast. Und am besten sagt sie mal so ein paar Worte zu sich selbst, weil sie hat mittlerweile so einiges an Projekten im Angebot.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Rebecca. Das Thema spricht mich total an, weil die lieben Haustiere ja selber nicht sprechen können und da doch so einiges in unseren deutschen Haushalten untergeht und die Tiere doch still leiden. Ich bin Tierärztin seit knapp 19 Jahren und seit über 8 Jahren in meiner eigenen Tierarztpraxis in Aalen zwischen Dortmund und Münster in Westfalen und bin spezialisiert mit einem Facharzt auf Kleintiere. Und seit mehreren Jahren mache ich das nicht nur in der Tierarztpraxis, dass ich für die lieben Tiere da bin, sondern auch bin ganz stark in den Medien unterwegs. Das heißt, ich begleite Fernsehsendungen oder bin selber in den Fernsehsendungen als Expertin, trete wie heute in Podcasts auf, im Radio, auch eigene Kanäle bei Instagram, natürlich Facebook, YouTube, halte Vorträge für Hundebesitzer oder Tierbesitzer auf verschiedensten Veranstaltungen, auch für Tierärzte oder tiermedizinische Fachangestellte. Versuche einfach auf allen möglichen Wegen die lieben Tierbesitzer zu erreichen, denn das Motto ist immer, Wissen ist Tierschutz. Je mehr die Tierbesitzer wissen und sensibilisiert werden für ihre Tiere, desto besser geht es unseren Haustieren.
Das war jetzt schon quasi die perfekte Überleitung für unser Thema heute. Wir hatten natürlich so einen kleinen Pre-Talk, bevor wir uns hier an die Aufnahme gesetzt haben. Und unsere Idee war es, dass wir sozusagen unsere Top 3 der am häufigsten, ja, wie soll ich sagen, missverstandenen Symptome präsentieren wollen. Und vielleicht startest du einmal mit deinem Platz 3, Tanja.
Unter den Top 3 Problemen fangen wir mal mit dem dritten an. Und das, was mir da sehr häufig in der Tierarztpraxis begegnet, sind Ohrprobleme. Als allererstes werden teilweise die dreckigen Ohren von den Tierbesitzern überhaupt nicht wahrgenommen. Das ist immer die schlimmste Form. Manche denken aber auch nur, ach, das ist halt nur ein bisschen dreckiges Ohr, aber in Wirklichkeit ist das total entzündet. Und da gilt es natürlich täglich, die Ohren zu kontrollieren, wenn ich ein Haustier habe. Und wenn mir da irgendwas auffällt, nicht irgendwas selber reinkippen. Also bitte, wenn an den Ohren was auffällig ist, sofort zum Tierarzt gehen.
Genau, das würde ich tatsächlich direkt so unterschreiben. Ich habe auch, wenn ich die Ernährungsberatung bei mir in der Praxis vorbereite, gibt es vorab so einen Fragebogen, wo ich einige Dinge abfrage. Und da frage ich nach Ohrenentzündung. Und ganz oft füllen dann die Hunde- oder Katzenmenschen da aus, nee, es ist keine Ohrenentzündung, die Ohren sind nur immer schon schmutzig. Und das ist was, wo ich immer schon stutzig werde. Weil tatsächlich, wenn ihr bei einem gesunden Tier vorsichtig einem Tuch durchs Ohr wischen würdet, ist da vielleicht minimalst Ohrenschmalz dran. Wenn ihr da das versucht, so ganz vorsichtig zu reinigen und da kommt euch brauner, gelber, riechender Schmock entgegen, dann ist es eine Entzündung. Und es ist nicht nur eine Ohrenentzündung, wenn es dick gerötet und auffällig schmerzhaft ist, wenn man dran kommt, sondern auch diese vermehrte Ohrenschmalzproduktion ist nicht normal und ganz oft sitzen da einfach Infektionen hinter mit Bakterien und Hefepilzen und deswegen sollte das immer genauer abgeklärt und untersucht werden.
Genau, und viele machen es dann aber auch umgekehrt, dass sie einfach hirnlos irgendwelche Ohrreiniger aus dem freien Handel ins Ohr kippen. Bei einem gesunden Ohr ist das überhaupt nicht notwendig. Also ich sage immer, ein gesundes Ohr will in Ruhe gelassen werden. Und man muss auch immer individuell entscheiden, je nachdem, wie viele Haare aus so einem Ohr rauswachsen, ob die Ohren gezupft werden oder nicht. Also Ohren werden wirklich nur gezupft, wenn die Haare so viel im Ohr sind, dass sie die Belüftung stören oder sie miteinander verkleben, verfilzen und somit eben den Selbstreinigungseffekt des Ohrs stören würden. Also heißt, grob gesagt, ein gesundes Ohr ist ein sauberes Ohr und muss nicht gereinigt werden. Je nach Haarwuchs müssen Ohren manchmal gezupft werden, aber Ohrenzupfen ist auch immer ein Mikrotrauma, was man setzt und kann auch dem Ohr Schaden zufügen. Also das bitte den Tierarzt entscheiden lassen. Und wenn man ein dreckiges Ohr hat, das ist definitiv nicht normal, muss man zum Tierarzt gehen. Wir schauen dann in die Tiefe, was ist da los? Haben wir da einen Fremdkörper im Ohr? Haben wir da einen Polyp in der Tiefe sitzen? Wir nehmen den Abstrich, gucken uns dann an, was ist denn da unter dem Mikroskop zu sehen? Wie du schon sagtest, Rebecca, sind das Hefepilze oder sind das Bakterien? Wenn ja, welche Bakterien? Welches Antibiotikum könnte wirken? Und es ist dann ganz wichtig, die wichtigsten Eckpfeiler der Ohrbehandlung auch zu beachten. Dazu gehört Punkt 1, die vernünftige Reinigung bis in die Tiefe, die wir Tierärzte machen. Punkt 2 ist das richtige Medikament verwenden. Punkt 3 ist eine ausreichend lange Behandlung. Also nur wenn man von außen denkt, das Ohr ist sauber, ist die Behandlung nicht abgeschlossen. Also es gehört zur Abschlussuntersuchung immer ein Blick des Tierarztes mit einem speziellen Gerät in die Tiefe, muss alles blitzblank und sauber sein. Also Kontrollen ganz wichtig, ist auch ein häufig gemachter Fehler. Und Punkt 4 wäre dann, wenn die Ohrerkrankung nicht ausheilen will oder relativ schnell wiederkommt, Grunderkrankung erkennen. Und da gibt es mehrere Ursachen. Also wenn wir da jetzt keinen Fremdkörper drin haben oder nur eine normale Infektion oder ein Polyp oder irgendwas, was die Ursache ist, was wir entfernen können und das, wie gesagt, nicht ausheilt oder wiederkommt, dann müssen wir immer auch an Grunderkrankungen denken. Und da haben wir drei ganz große Gruppen, die wir niemals vergessen sollten. Dazu gehört die Schilddrüsenunterfunktion, die zu einer Ohrentzündung führen kann. Dann die Kontaktallergie, die sogenannte Atopie. Das ist eine Allergie gegen etwas, wo der Hund mit in Kontakt steht, wie der Name schon sagt. Das können Gräserpollen, Bäume sein oder auch die Hausstaubmilben. Und als allerletztes eben die Futtermittelallergie oder Futtermittelunverträglichkeit. Und genauso muss das vernünftig aufgearbeitet werden, behandelt werden, kontrolliert werden. Und dann sollten wir hoffentlich ein gesundes Ohr auf Lebzeiten haben und nicht immer einfach hirnlos irgendwelche Medikamente in die Ohren kippen.
Und eben es nicht ignorieren, weil, wie gesagt, der Schmutz ist auch nicht normal. Und jetzt hast du mir quasi schon perfekt in die Karten gespielt für meinen Platz 3. Das ist nämlich Juckreiz. Und in der zweiten Folge von dem Podcast hast du schon gehört, was alles Gründe sein können für Juckreiz bei Hund und Katze. Mir ist dieses Symptom so wichtig, weil es so häufig unterschätzt wird. Man weiß in der Menschenmedizin, dass ein unstillbarer Juckreiz tatsächlich häufig ein Grund ist für Suizide, weil es unerträglich ist. Und innerlich tun mir manchmal die Patienten leid, wo aus mangelnder Abklärung oder auch später aus Sorge, unterstützend Medikamente einzusetzen zur Juckreizlinderung, die Tiere wirklich unter dem Juckreiz leiden. Das ist jetzt natürlich nicht, wenn sich das Tier einmal am Tag leicht kratzt, aber es gibt da wirklich sehr, sehr schlimme Abstufungen und häufig, gerade wenn Juckreiz auftritt, in dem Stadium, wo noch keine massiven Hautveränderungen oder sowas da ist, ist es was, was super gerne übergangen wird. Oder eben, was ich merke, wo aus Riesensorge vor Medikamenten dann nichts gemacht wird, um den Juckreiz zu lindern. Und das halte ich tatsächlich für unfair in vielen Fällen. Wie erlebst du das bei dir in der Praxis?
Ja, also wenn die zu mir kommen in der Praxis, dann haben sie häufig den Juckreiz schon wahrgenommen und suchen dann auch Hilfe bei mir. Allerdings ist das dann immer schon häufig sehr spät. Das heißt, deinen Wunsch, Rebecca, würde ich mir natürlich auch erfüllen und sagen, hey, liebe Tierbesitzer, kommt schon, wenn das Tier sich übermäßig kratzt. Aber meistens kommen die dann tatsächlich erst in die Praxis, wenn wir schon auffällige Hautstellen haben. Und dazu gehört, wenn wir haarlose Stellen haben oder lichtere Haarstellen haben, gerötete Haut oder entzündete Haut oder eben, wie gesagt, die Ohrprobleme oder zwischen den Beinen schon alles offen. Also da, wenn die Leute wegen Juckreiz kommen, dann ist meist auch schon das Kind sehr tief in den Brunnen gefallen. Und deswegen würde ich mir natürlich wünschen, wenn man merkt, der Hund juckt sich irgendwie mehr als sonst, dass man dann schon losgeht und nicht erst, wenn dann wirklich auch die Haut auffällig ist.
Genau, und man weiß, also durch die Wissenschaft ist mittlerweile auch bekannt, dass man weiß, je früher eine juckreizlindernde Therapie eingesetzt wird, desto weniger stark, wie soll ich sagen, verselbstständigt sich das Problem. Oder ne, je früher man gegensteuert, geht so ein bisschen, man weiß das auch beim Schmerzgedächtnis, dass wenn man den Schmerz zeitig therapiert, dass sich das, wie soll ich sagen, nicht so verselbstständigt. Das gilt auch für den Juckreiz. Das heißt, da gut besprechen mit den behandelnden KollegInnen vor Ort, ne, ist vielleicht schon eine juckreizlindernde Therapie indiziert, natürlich parallel dazu oder besser vorangeschaltet auch die Abklärung, was steckt dahinter und was macht den Juckreiz.
Gut, dass du das sagst, Rebecca. Es ist nämlich so, wenn die Tiere an diesen Stellen jucken, durchs Kratzen oder Belecken, haben wir eine Traumatisierung der Haut. Und wir haben sehr häufig, wenn der Juckreiz lange missachtet wird, zusätzlich noch Infektionen und Probleme zu der eigentlichen Ursache. Also Beispiel, wir haben zum Beispiel einen Hund mit einer Futtermittelunverträglichkeit oder einer Hausstaubmilbenallergie oder einer Milbe in der Haut, die dann zu Juckreiz führen, diese Probleme. Und dann fängt die Katze oder der Hund sich super an zu jucken und kratzt und leckt. Und dann haben wir noch on the top meistens zusätzlich Infektionen mit Bakterien und Pilzen durch das Beschlecken und Kratzen. Das heißt, es bringt dann nicht nur was, wenn wir die Bakterien und Pilze behandeln, sondern müssen dann auch die Ursache natürlich bekämpfen. Und da haben wir dann dadurch, dass der Tierbesitzer einfach zu lange gewartet hat, noch zusätzliche Probleme zu dem eigentlichen ursprünglichen Problem.
Dann sag mir doch mal, was hat es bei dir auf Platz 2 geschafft?
Auf Platz 2 hat es bei mir der Bewegungsapparat geschafft. Denn wie oft kommen vor allen Dingen alte Tiere, manchmal auch jüngere Tiere, die rassebedingt dazu neigen, mit Gangbildauffälligkeiten. Ja, also das sehe ich alleine schon, wenn ich die aus dem Wartezimmer aufrufe und der alte Rufus mit dem Hintern kaum hochkommt und wackelnd mit dem Hintern bis zu mir in das Behandlungszimmer schleift. Das heißt, ein Tier belastet noch alle 4 Gliedmaßen und kann trotzdem starke Schmerzen haben. Und das ist vielen Tierbesitzern leider nicht bewusst. Das heißt, es gehört bei mir standardmäßig in der Praxis dazu, zu fragen, ist Ihnen an der Bewegung irgendwas aufgefallen? Irgendein Hüppeln, kommt die schwerer hoch, springt die Katze nicht mehr so hoch wie früher? Das sind alles wichtige Hinweise. Also das heißt, ich bin super Fan davon, wenn die Tierärztin oder der Tierarzt das Tier aus dem Wartezimmer selber aufruft und schon mal sieht, wie bewegt sich das Tier und eben das auch aktiv im Vorbericht nachfragt. Denn auch die kleinen Hunderassen können ja mal Probleme angeboren haben, wie zum Beispiel Kniescheibeninstabilität oder die großen Hunde Hüfte- oder Ellbogenprobleme. Und wenn ich das nicht im Hinterkopf habe als Tierarzt, dann geht das durch die Lappen bei einem normalen Impfbesuch. Und deswegen ist das so ein häufig unterschätztes Problem, wo man auch die Tierbesitzer darauf sensibilisieren muss. Weil man muss hier ganz klar sagen, wenn wir Tierärzte den Auftrag einer Impfung bekommen, gehört die orthopädische Lahmheitsuntersuchung definitiv nicht dazu. Das ist nur ein Sonderservice bei mir in der Praxis, dass ich das aktiv nachfrage. Ne? Weil halt so viele Tiere darunter leiden. Wenn ich schon weiß, die Rasse kommt jetzt hier rein, die das typischerweise hat, frage ich natürlich schon nach, ist die vom Züchter, sind Mutter, Vater, Tier, Hüft- und Ellbogenproblem freigezüchtet? Hat der Chihuahua, der Pinscher, der Yorkshire Terrier, haben die Elterntiere eine Kniescheibeninstabilität? Ich fasse da eben einmal drauf. Ne? Aber das ist nicht Standard und das darf man vom Tierarzt auch nicht erwarten.
Und eben, es sind auch viele Dinge, die vielleicht nicht direkt auf den ersten Blick hier in der Praxis beurteilt werden können, wie zum Beispiel, die Katze putzt sich nicht mehr so, weil der Rücken wehtut und sie kommt nicht rum oder der Hund setzt sich auf einmal anders hin als sonst oder ist insgesamt ein bisschen steifer. Also es ist nicht immer dieses, oh, jetzt wird das Füßchen nicht mehr richtig belastet oder ne, ja, diese ganz auffälligen Zeichen. Es geht schon viel, viel eher los und da sollten wir als Hunde oder Katzenmenschen einfach genau hinschauen.
Richtig. Also die typischen Anzeichen sind beim Laufen, dass zwischendurch ein Beinchen hüppelt und danach wieder ganz normal aufgesetzt wird. Das ist zum Beispiel ein Hinweis für eine Kniescheibeninstabilität. Manche gehen auch richtig steif und vom Gelenk her sehr, ja, wie soll ich sagen, steil gestellt vom Kniegelenk her, weil sie einfach die Knie ungern knicken wollen, weil dann die Kniescheibe rausspringt. Das sieht so richtig so tippel, tippel, tippel bei den kleinen Hunden aus. Manchmal treten die auch so nach hinten aus, dann springt die Kniescheibe wieder rein. Wie gesagt, bei den älteren Hunden ist es eher beim Aufstehen die Schwierigkeit, dass sie mit dem Arsch schwerer hochkommen. Oder im Gangbild sieht man dann, dass, wenn man den Hund anguckt, dass vielleicht so ein ganz kleiner Tick in der Kopfbewegung ist. dass der Kopf bei dem Aufsetzen von einem Fuß immer so ein bisschen weiter runter geht zu einer Seite. Das sind schon hochgradige Schmerzen.
Hast du für die Katzen auch noch was?
Also bei den Katzen ist es häufig so, dass die nicht mehr so hoch springen wie früher, dass die nicht mehr sich so viel bewegen wie sonst. Katzenkratzbaum vielleicht nur noch die unterste Etage nutzen und nicht mehr bis ganz nach oben gehen. Manche, wie du schon sagst, putzen sich nicht mehr vernünftig im hinteren Bereich. Wenn sie sich nicht mehr so umdrehen können, dann ist es aber wirklich schon sehr schlimm. Teilweise haben die auch Probleme, in ihr Katzenklo zu kommen. Also auch Unsauberkeit der Katze, wenn die irgendwo in die Wohnung schifft oder kotet, kann wirklich damit zusammenhängen, dass einfach die Kante von dem Katzenklo zu hoch ist, dass sie da nicht mehr einsteigen will. Also solche subtilen Sachen gilt es dann zu erkennen. Und ja, deswegen frage ich das bei mir ganz viel nach und erzähle das natürlich auch gerne im TV, in Podcasts, immer wieder, auch für die tiermedizinischen Fachangestellten und die Tierärzte ermuntere ich in Vorträgen dazu, das explizit nachzufragen. Im Umkehrschluss über diesen Podcast natürlich auch viele Tierbesitzer, das einfach auch aktiv beim Tierarzt mal anzusprechen. Es ist genauso eine Altersvorsorgeuntersuchung, den Tierarzt zu bitten, ob er das Tier einmal laufend angucken kann und orthopädisch untersuchen kann, wie eine Blutuntersuchung, die man im Alter jedes Jahr machen sollte. Das gehört für mich auch dazu. Ich weiß, dass das alles Geld kostet, aber wenn man verhindern möchte, dass das Tier Schmerzen erleidet, sollte man den Tierarzt ruhig auch mal aktiv darauf ansprechen. Ich möchte, dass sie mal gucken.
Mein Platz 2 ist sicherlich was, was dir auch häufig in der Praxis begegnet und so wie ich dich einschätze, erzählst du da wahrscheinlich auch viel drüber und zwar ist es das Übergewicht. Es ist einfach so wichtig aus meinen Augen, dass ankommt überall, dass Übergewicht eine Erkrankung ist. Also wir haben nicht ein optisches Problem, sondern wir haben ein riesen gesundheitliches Problem mit dem Übergewicht. Und das ist nicht nur die mechanische Belastung, also das mehr an Gramm oder Kilos, was die Hunde oder Katzen tragen müssen, sondern es tun sich auch Dinge im Stoffwechsel. Das Fettgewebe produziert Entzündungsbotenstoffe. Also vom Prinzip her ist ein ideales Gewicht zu erhalten eine Stellschraube in der Therapie so vieler Erkrankungen und natürlich in der Prophylaxe auch unfassbar wichtig. Und da, wo ich auf jeden Fall immer gerne drüber rede, ist gerade bei den Katzen, 1 Kilo zu viel bei einer Katze, die normalerweise 4 Kilo hat, das ist ungefähr so, als würde ich 15 Kilo zu viel wiegen. Wir haben manchmal nicht die Relation, dadurch, dass die Zahlen bei den Kleinhunden oder bei den Katzen sehr, sehr klein sind, dass man denkt, ach, ist nur 1 Kilo mehr. Es macht schon einen riesen Unterschied. Und ich freue mich total, dass ich immer mehr Anfragen habe, auch in den Beratungen, dass den Menschen auffällt, hey, hier passt was nicht und ich komme immer nicht so richtig zurecht, das zu reduzieren. Und da gucken wir super gerne gemeinsam drauf. Und ich finde es schon ganz toll, dass da viele schon den Fokus drauf legen. Mag es aber trotzdem nochmal mit reinnehmen, weil ich glaube, es ist noch nicht überall so weit verbreitet.
Ja, das wird auch häufig verkannt. Das kann ich nur unterstreichen, Rebecca. Und deswegen ist es bei mir in der Praxis auch Pflicht, bei jedem Tierarztbesuch die Tiere zu wiegen. Denn das Gewicht ist ein ganz, ganz großer Spiegel, wo ich viele Erkrankungen dran erkennen kann, in beide Richtungen. Und beim Übergewicht ist es natürlich so, dass wir dadurch auch wirklich viele Folgeerkrankungen kriegen. Also bei der Katze haben wir eine hochgradige Diabetesgefahr durch Übergewicht. Gerade die männlichen kastrierten Kater, die zu Hause leben und nicht rausgehen, neigen total zu Kristallbildung in der Harnblase, die dann auch wirklich lebensgefährlich die Harnröhre verstopfen kann. Und natürlich alle Tiere durch Übergewicht viel höhere Arthrose-Schmerzen durch das Übergewicht. Und da betreuen wir auch super gerne beim Abnehmen, denn die Tiere sind ja auch, das ist teilweise sehr hungrig. Und wenn wir jetzt einfach nur die Futterration streichen, dann leiden die Tiere so wie die Herrchen und Frauchen. Und deswegen begleiten wir da mit verschiedensten Möglichkeiten Abnehmfutter, die sehr ballaststoffreich sind, aber eben kalorienarm. Regelmäßiges Wiegen bieten wir an in der Tierarztpraxis. Da kann man ohne Termin einfach reinkommen, immer wiegen, dass wir da auch wirklich ein Tagebuch führen und gucken, wie entwickelt sich das. Und dann gibt es aber natürlich zum Beispiel eine Grunderkrankung, die es auch zu erkennen gilt, denn manche diäten sich wie bekloppt und das Gewicht geht einfach nicht runter. Also gerade bei älteren Tieren und bei Hunden sollte man dann einmal nach der Schilddrüsenunterfunktion schauen, weil da kann man dann so viel diäten, wie man will. Dann geht das Gewicht nicht runter, muss man die Schilddrüsenunterfunktion behandeln. Und deswegen ganz, ganz wichtig,
regelmäßig beim Tierarzt liegen. Und manchmal geht es auch in der Tierarztpraxis, also bei mir jetzt nicht, aber wenn mal ein Notfall ist oder viel zu tun ist, bei mir gehört es als Standard, als Gesprächsthema verpflichtend dazu und müssen auch alle Tierärzte abhaken. Aber manchmal kann das schon untergehen und deswegen auch gerne als Tierbesitzer mal den Tierarzt ansprechen, ist das Gewicht eigentlich in Ordnung? Das könnte schon mal untergehen im Alltag oder wenn es stressig ist. Das sollte aber eigentlich standardmäßig immer kontrolliert werden und auch kommentiert werden. Bitte das nicht als Kritik verstehen. Manche fühlen sich da ein bisschen angegriffen, wenn man sagt, das Tier ist zu dick. Wir haben da ein schönes Modell, den Rippendackel. Das ist ein Plastikteil, wo verschiedene Felder mit so einem Fell drüber sind. Und da kann man dann drüber tasten, von ganz rippig bis ganz dicke Schicht über die Rippen. 5 verschiedene Felder. Und dann kann man dann bei seinem Hund einmal fühlen und das vergleichen mit diesem Rippenmodell. Und dann müssen die Leute halt gucken, auf welchem Feld ihr Hund ist. Und dann sieht man halt, wo grün ist und wo rot ist. Man sollte die Rippen fühlen können, aber nicht sehen können. Und man sollte halt zwischen Brustkorb und Popo immer eine schöne Einziehung sehen. Also wenn man oben auf das Tier guckt und eine Linie ist zwischen Brustkorb und Popo gerade so nach hinten geht, dann sind da Kilos zu viel drauf. Und im schlimmsten Falle, wenn die Linie sich noch nach außen beult. Meine alte Chefin hat immer gesagt, Hubschrauber, Landeplatz. Das heißt, so eine schöne Cola-Flaschen-Einziehung zwischen Brustkorb und Pöter wäre schön. Und lasst euch da draußen auch nicht beirren. Es ist tatsächlich so, dass übergewichtige Tiere in vielen Bereichen, egal ob jetzt Hunde, Katzen oder auch die Pferde, tatsächlich als normal empfunden werden. Und teilweise ich schon KundInnen hatte, die angesprochen wurden, ob nicht das Tier zu dünn ist. Und ich gedacht habe, nee, das ist nur total richtig, nur weil das Bild irgendwie verfälscht ist. Und als letzter Punkt dazu, kleiner Fun Fact, wenn ihr das so richtig berechnen lasst in der Beratung, werden natürlich auch nicht alle Leckerlis aus dem Programm gestrichen, sondern ich weiß, dass das für viele wichtig ist, für Training und Beschäftigung und einen hohen Stellenwert hat, auch für uns Menschen, und versucht dann immer einen Teil da sinnvoll in die Ration mit einzubeziehen. Also Abnehmen bedeutet nicht immer direkt auch fiesen Verzicht sozusagen. Genau. Dann kommen wir jetzt zu Nummer 1 in unserer Symptom-Hitliste.
Hühnefrei für dich, Polly.
Ich scharre hier schon mit den Hufen, weil das wirklich für mich das meist übersehende Problem bei den Tieren ist und die Besitzer keinen Schimmer davon hatten, und dazu gehören die Zahnschmerzen. Also es haben einfach so unfassbar viele Tiere Zahnstein, Zahnfleischentzündung, lockere Zähne, und es ist, wie es ist. Gestern noch hatte ich einen alten Hund, da habe ich nur ins Maul geguckt und die Lippe seitlich hochgehoben, und da ist mir der Backenzahn, den ich nur berührt habe, entgegengeplumpst. Der ist mir entgegengefallen. Mhm. So krass, liebe Leute, sieht es da draußen aus in unseren Tiermäulern. Und ich versuche das natürlich zu unterbinden durch die Sensibilisierung vom Welpenalter an, dass ich schon erkläre, wie der Zahnwechsel zu funktionieren hat, dass sie schnell genug kommen müssen, Prophylaxe betreibe, dass nur noch gesunde Rassen gezüchtet werden, wo der Zahnabrieb und die Zahnstellung vernünftig funktioniert, dass das Zähneputzen geübt wird. Es kommen natürlich auch viele mit älteren Tieren, wo da schon einiges im Argen ist. Und bitte putzt jetzt nicht zu Hause irgendwelche dreckigen oder entzündeten Zähne. Das muss erst alles vernünftig sauber gemacht werden, poliert werden und verheilen und alles, was kaputt ist, raus, bevor man da manipulieren kann. Ne? Viele denken dann immer, ach, jetzt fange ich mal an zu putzen, dann geht der Zahnstein wieder ab. Das gehört in professionelle Hände mit einer vernünftigen Narkose, einer vernünftigen Narkosevorbereitung, dass man guckt, sind die Tiere gesund, am besten noch mit einer Blutuntersuchung vorab. Wie gesagt, High-End-Narkose mit Narkosemonitoring, Infusion zur Kreislaufstabilisierung und Dentalröntgen, ganz wichtig. Man muss die Zähne alle röntgen, um zu gucken, sind die Wurzeln auch mit betroffen. Manchmal sehen die Zähne von außen okay aus, aber gerade im Wurzelbereich können die trotzdem schon Schrott sein. Ein Riesenthema. Also, wo man bei den Hunden teilweise schon sieht, oh, da ist super schmockig alles, hat die Katze gefühlt noch das Zahnpasta-Lächeln, aber die fiesensten Zahnschmerzen, weil es in der Tiefe nicht passt. Ich erzähle mal gerne eine Geschichte dazu von meiner lieben, besten, langjährigsten Freundin daheim, die 2 Katzen hat. Die Katze hatte minimalst an einem Zahn das Zahnfleisch gerötet. Und ich habe ihr dann erklärt, ne, man sieht es nicht von außen, geh doch mal zum Zahnröntgen. Und dann ist die Katze in Narkose gegangen und da war wirklich einiges in Argen im Zahnwurzelbereich. Und meine Freundin kam nachher gefühlt 5-mal zu mir und hat sich bedankt, weil sie sagte, die Katze ist wie ausgewechselt. Ich hätte niemals gedacht, dass es so einen Riesenunterschied macht. Und seitdem ist die super penibel und geht immer schön zur Kontrolle und lässt in regelmäßigen Abständen die Zähne röntgen. Und weil sie einfach so krass gemerkt hat, was das für ein Lebensqualitätsunterschied für die Katze ist.
Toll, dass du das sagst, Rebecca. Ich habe auch ganz, ganz viele Kunden, die nach professioneller Zahnbehandlung bei mir in der Praxis am nächsten Tag schon berichten, dass es dem Tier deutlich besser geht. Und wir müssen uns hier vorstellen, und wir reden hier nicht davon, dass wir ein Zähnchen gezogen haben. Da sind teilweise Hunde, denen ich 17 Zähne ziehe oder Katzen 15 in einer Sitzung. Und die haben natürlich alles noch voller Nahtmaterial im Mund und diese kaputten Zähne raus. Und schon 1 bis 2 Tage nach der OP bei der Mundkontrolle kommen die Besitzer und sagen, ich habe ein anderes Tier. Und die haben ja noch Wunden, die im Maul auch wehtun und verheilen müssen. Und das muss man sich mal reinschrauben, was da eigentlich los ist. Und wir haben ja nicht nur in Anführungsstrichen dieses Schmerzempfinden im Maulbereich. Und ja, übrigens, die Tiere fressen trotzdem noch. Denn viele sagen ja immer, mein Tier frisst doch noch, deswegen hat es doch keine Maulschmerzen. Aber das ist nicht richtig. Die Keime, die dort auf diesem Zahnstein sind, werden bei jedem Abschlucken im ganzen Körper gestreut. Das geht also auf die Herzklappen, auf die Organe und belastet den ganzen Körper langfristig. Mal unabhängig jetzt von den akuten Schmerzen, die durchgehend da sind. Oder chronische Schmerzen kann man da eher sagen. Das bedeutet also, gesund beginnt im Mund. Und ich erlebe das auch total häufig, dass die Tiere, die saubere Zähne haben oder regelmäßige Zahnbehandlung bekommen haben, deutlich älter werden.
Mhm.
Also die Gammelmäuler, die werden nicht so alt.
Also nochmal zur Zusammenfassung. Zähneputzen ist das A und O. Also das ist was, ich habe oft so Anfragen in der Ernährungsberatung, hey, was mache ich für die Zähne? Und da muss ich leider immer die Karte ziehen und sagen, naja, mit der Futter machen wir da jetzt nicht ultra viel, sondern es muss geputzt werden. Aber wie Polly schon sagte, zum passenden Zeitpunkt, also dann, wenn die Zähne noch gut sind oder wenn sie gereinigt wurden und alles abgeheilt ist, dass man dann Prophylaxe betreibt, dass es lange gesund erhalten will. Und das kann man mit viel Geduld auch üben und dann machen sogar die Katzen das teilweise mit.
Wie gesagt, erst kommt Zähneputzen, dann kommt ganz lange nichts. Und alles andere, was im Internet verkauft wird, irgendwelche Pülverchen und was nicht alle, ersetzt das Zähneputzen nicht und ist meistens auch noch nicht mal wirksam.
Ich habe da tatsächlich mal meine alte Chefin, da wo ich früher in der Praxis gearbeitet habe, die macht auch sehr viel Zähne. Und wir hatten uns mal Spaß gemacht und haben immer parallel an unseren Hunden so ein paar Produkte ausprobiert, einfach um mal zu gucken, ob das stimmt, dass wir sagen, es funktioniert nicht. Und es funktioniert nicht. Also es ist nichts zuverlässiger einfach als das Zähneputzen.
Ja.
Jetzt bin ich ganz gespannt, was du zu meinem Platz 1 sagst. Das ist, glaube ich, was nicht so viele Menschen schnell auf dem Schirm haben. Und das sind Magenprobleme. Magenprobleme im Sinne von Bauchschmerzen, Sodbrennen, Übelkeit. Und das Symptom, was ich meine, ist die Futterdiva oder der mäglich fressende Hund. Und das ist total oft was, ich habe gefühlt manchmal Hunde, wenn ich schon höre, es kommt ein Pudel, oder ich habe manchmal Rassen, wo ich weiß, jetzt kommt im zweiten Satz, ja, der frisst so schlecht oder der frisst nur, wenn ich alle 2 Tage bis 2 Wochen neues Futter gebe. Oder der ist total wählerisch oder gerne auch der Satz mit, mein Hund weiß, wie viel er fressen muss, der ist immer dann, wenn er satt ist, geht er nichts ans Futter. Und bei mir innerlich gehen dann wirklich die Alarmglocken an, weil das ist jetzt meine eigene Zahl und keine Studie, aber ich sagen würde, 95% der Hunde, die nicht einen vernünftigen Appetit haben, haben einen sensiblen Magen und Magenprobleme, aus welchen Gründen auch immer. Also das kann eine Magenschleimhautentzündung sein, das kann Stress sein, das kann das unpassende Futter dahinter sein, das kann eine Grunderkrankung sein. Also da ist wirklich auch Detektivarbeit gefragt, woran das liegt. Und dann ist der Weg zu sagen mit der Fütterung, okay, die müssen so gut wie möglich abgeholt und unterstützt werden. Aber bitte, bitte stempelt eure Hunde nicht als pingelig oder mäkelig ab, weil da steckt was hinter und das Gemeine dabei ist, es gibt nicht den Test. Also ich kann euch dann auch am Telefon nicht sagen, hey, geht mal in die Haustierarztpraxis und lasst Blutwert XY untersuchen. man sieht es nach außen nicht. Und das ist eben was, deswegen ist es oft nicht greifbar, sowohl für die Tiermenschen zu Hause, als teilweise, würde ich auch sagen, vielleicht sogar für die Kollegen, weil es eben so schlecht abzugrenzen ist. Aber eben ein gesundes Tier frisst mit einem guten Appetit. Die müssen nicht alle essen wie der Labrador, Müllschluckermäßig, aber vernünftige Portionen in regelmäßigen Abständen.
Ja, und dann gilt das auch in der Tierarztpraxis vernünftig aufzuarbeiten. Ja? Also wie du schon sagst, gibt es ja verschiedene Ursachen und da haben wir eine strukturierte Liste, was wir alles checken können von Blutuntersuchungen. Bitte dabei immer dran denken, die Tiere nüchtern zu lassen, zur Blutuntersuchung 12 Stunden, Ultraschall, sich die Magenwände angucken, Magenspiegelungen, Biopsien kann man nehmen. Es gibt sogar auch angeborene Probleme im Zwerchfell, wo ein Stück Magen vorfallen kann. Also es gibt so abgefahrene Dinge. Man muss das wirklich strukturiert aufarbeiten und die Ursache finden und nicht das Tier ein Leben lang darunter leiden lassen.
Genau. Und es ist auch eben in Bezug auf die Fütterung, sind es auch bei mir Patienten, ich sage immer, wir müssen Fütterungsdiagnostik machen. Also für den einen funktioniert das eine besser, für den anderen das andere. Und das Ziel ist es dann zu sagen, okay, diese Schlechtfressen-Episoden so wenig ausgeprägt wie möglich und so kurz wie möglich zu gestalten und wirklich individuell zu schauen, was funktioniert für den jeweiligen Hund bzw. die jeweilige Katze. Aber eben so ein nicht guter Appetit ist für mich immer ein Zeichen, dass irgendwo was im Argen ist. Und ja, teilweise tun mir die Tiere wirklich leid, wenn das dann so abgetan wird mit, ach, der Hund ist pingelig oder so. Ja, cool. Jetzt haben wir wirklich einiges gesammelt. Vielleicht gehst du zu Hause vor dem Mikrofon nochmal in dich, lieber Zuhörende, und überlegst, ob dir was aufgefallen ist, was vielleicht nochmal genauer angeschaut werden sollte. Und dann freue ich mich, wenn du ein bisschen was an Wissen mitgenommen hast. Und natürlich verlinke ich zu guter Letzt in den Shownotes noch den Account auch von Polly, damit ihr da noch mehr Infos bekommen könnt und vielleicht auch mal die ein oder andere spannende Fernsehfolge mit ihr nachverfolgen könnt.
Ja, da würde ich mich auf eure Unterstützung oder über eure Unterstützung freuen. Gerade über die Tierschutzvideos und informativen Videos, wenn ihr sie teilt, liked oder kommentiert und oder kommentiert. Denn je mehr Menschen das wissen, was wir hier versuchen zu verbreiten, desto besser geht es unseren Haustieren. Und wenn euch irgendwas da draußen auffällt, was nicht normal ist, bitte immer uns Tierärzte aktiv darauf ansprechen.
Das war das perfekte Schlusswort. Ich mag vielleicht noch hinzufügen, und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr vielleicht nicht ernst genommen wart, vielleicht fragt ihr nochmal nach einer zweiten Meinung auch einen anderen Kollegen oder Kolleginnen. Manchmal hat nicht jeder in jeder Situation das passende, offene Ohr für euch, aber lasst euch nicht beirren, sondern gebt euch Mühe, dass geschaut wird, was ist da im Argen in der jeweiligen Situation.
Das ist auch noch gut. Vielen Dank.
Alles Gute euch. Danke fürs Zuhören und danke, dass du da warst, Polly.
Ich danke, dass du mich eingeladen hast. Ein wichtiges Thema und wir könnten hier noch 25 Punkte mindestens aufploppen, aber da müssen wir dann nochmal eine Folge machen.
Das kriegen wir sicherlich nochmal hin.
Bis dann.
Bis dann, tschüss.